Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Ein bisschen gießen, dann wächst und gedeiht es besser. So pflegt man Landschaften. Und vielleicht hatte Eberhard von Brauchitsch dieses Bild vor Augen, als er von der Pflege der politischen Landschaft sprach. Eberhard von Brauchitsch, diesen Namen, den werdet ihr noch häufig hören in dieser Eine Stunde History, war viele Jahre Manager des Düsseldorfer Flick-Konzerns. Ein Unternehmen, das vom Papierhandtuch über die Badewanne bis hin zum Panzer alles Mögliche herstellte. Und Eberhard von Brauchitsch goss die politische Landschaft natürlich nicht mit Wasser, sondern mit Geld, damit die Geschäfte des Flick-Konzerns immer schön weiter wuchsen und gedeihen konnten. Aber irgendwann flog das auf und das war nicht der einzige Skandal. Es gab weitere. Es ging um Bestechung und Bestechlichkeit und im November 1983, vor 40 Jahren, da wurden einige der Verantwortlichen deshalb vor Gericht gestellt. Die Flick-Affäre war der größte Wirtschaftsskandal der Nachkriegszeit in Deutschland und ist unser Thema in dieser Eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Im November 1983, haben wir gerade gesagt, wurde die Anklage erhoben gegen die Beschuldigten wegen fortgesetzter Bestechung und wegen Bestechlichkeit. Aber die Flick-Affäre, die hat ja eigentlich schon viel früher angefangen. Wann nämlich?
Ja genau, der Anlass dieser Affäre war der Verkauf von Daimler-Benz-Aktien im Jahr 1975. Diese Aktien gehörten dem Flick-Konzern und sie wurden verkauft an die Deutsche Bank. Der Gesamtwert war 1,9 Milliarden D-Mark, also heute ungefähr 975 Millionen Euro. Und für diesen Verkauf, da wurde Steuerbefreiung beantragt beim Bundeswirtschaftsministerium, das damals in der Hand der FDP war. Der Minister hieß Hans Friedrich und es ging um einen Betrag von 986 Millionen D-Mark.
Also der Flick-Konzern wollte fast 1 Milliarde D-Mark Steuern nicht zahlen. Wie haben die das denn begründet?
Naja, die Antragsteller, die beriefen sich ganz normal und formal auf den Paragraphen 6b im Einkommenssteuergesetz, wonach es sich um eine, Zitat, volkswirtschaftlich förderungswürdige Reinvestition handeln würde, weil das Geld ja angeblich wieder in die deutsche Wirtschaft zurückflösse, also auch zugute käme. Sowohl der damals amtierende Minister Hans Friedrichs als auch sein Nachfolger Otto Graf Lambsdorff, die genehmigten den Antrag und sparten dem Flick-Konzern auf diese Weise sehr viel Geld. Das alles war 1975, 76 über die Bühne gegangen und es wäre vermutlich auch unproblematisch geblieben, aber 1980 gab es eine Steuerfahndung in der Zentrale des Flick-Konzerns in Düsseldorf.
Warum? Was hatten die denn da für einen Verdacht?
Ja, es gab den Verdacht der Steuerhinterziehung. Den muss man ja immer haben, wenn man eine solche Razzia macht. Also ein Anfangsverdacht. Aber es gab einen Zufallsfund, nämlich einen Schlüssel zu einem Tresor. Als der dann gefunden wurde und geöffnet wurde, fand man darin Listen. Die waren penibel geführt mit Spenden an Parteien. Alles in bar. Und damit sind der Konzernchef Friedrich Karl Flick und sein Manager Eberhard von Brauchitsch ins Visier geraten.
Wobei ja Parteispenden grundsätzlich nicht verboten sind und das auch nicht waren.
Da sind sie auch heute nicht, aber das Geld stammt ganz offensichtlich aus schwarzen Kassen und es bestand eben der Verdacht, dass damit bestochen wurde. Das Geld ist zu allen Parteien geflossen, mit Ausnahme der Grünen, die erst 1982 im Bundestag vertreten waren. Einzelne Abgeordnete haben Geld bekommen und, so der Verdacht, sind dadurch gefügig gemacht worden, Entscheidungen im Sinne des Flick-Konzerns zu treffen. Zum Beispiel die Steuerbefreiung beim Verkauf der Mercedes-Aktien an die Deutsche Bank.
Lass uns mal einen kurzen Blick werfen auf diesen Flick-Konzern. Ich habe ja eben schon gesagt, er hat alles Mögliche hergestellt. Was ist das denn für ein Konzern gewesen?
Also Firmengründer war der Vater des damals Beklagten, der hieß Friedrich Flick, nicht Friedrich Karl Flick. Der Aufstieg begann mit dem Ersten Weltkrieg. Er war in der Metallindustrie tätig, in der Schwerindustrie tätig. Er war so eine Art Kriegsgewindler am Ersten Weltkrieg. Ab 1915 kaufte er Anteile diverser Eisenhütten und Firmen in der Metallindustrie. 1933 war er dann einer der bekanntesten und auch wichtigsten Industriellen. Er unterstützte die NSDAP und legte dann einen steilen Aufstieg während des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs hin. Er war ein Rüstungsprofiteur. Der Flick-Konzern hatte am Schluss 130 Gesellschaften und knapp 3 Milliarden Reichsmark war das Privatvermögen der Familie Flick. Also ein Riesenkonzern, der mitbeteiligt war am Aufstieg der NSDAP.
Und wie dieser Riesenkonzern dann richtig reinschlitterte in diesen Riesen Skandal. Das erklärt euch jetzt Mathis Jungblut und er hat versprochen, er versucht es uns ganz leicht zu machen.
Okay, Ich habe jetzt die tolle Aufgabe, hier ein Steuerverbrechen zu erklären. Yay! Aber bevor jetzt hier alle ausschalten, es ist viel einfacher als Cum-Ex. Versprochen. Bevor es zur Sache geht, noch ein bisschen Hintergrund.
Also, am 20. Juli 1972 starb Friedrich Flick. Extrem reich und wohlhabend. Der Flick-Konzern hatte zu dem Zeitpunkt 330 Unternehmen mit 300.000 Mitarbeitern. Der Laden machte einen Jahresumsatz von fast 18 Milliarden D-Mark. Flick war in den 1960er Jahren der reichste Mann Deutschlands. Er hatte Beteiligungen beim Waffenhersteller Krauss-Maffei, beim Industrieunternehmen Buderus, das kennt man heute noch als Hersteller von Heizungen, und bei Daimler-Benz. Zu seinem Nachfolger hatte Flick schon früh seinen Sohn, Friedrich Karl, gemacht.
Sicherlich ist man nicht schlecht beraten, wenn man in dem einen oder anderen Fall daran denkt, wie der Vater Flick jetzt entscheiden würde.
Einer der ersten größeren Moves: Flick will das Aktienpaket vom Autobauer Daimler-Benz verkaufen. Denn der Konzern braucht Geld. Vor allem die in die Jahre gekommenen Eisen- und Stahlfabriken müssen modernisiert werden. 1975 verkauft Flick seine Daimler-Aktien für insgesamt 2 Milliarden D-Mark an die Deutsche Bank. Eigentlich müssten bei diesem Deal auch ungefähr 1 Milliarde Mark Steuern gezahlt werden. Aber unter bestimmten Bedingungen können die Steuern damals bei so einem großen Deal wegfallen.
Wer entscheidet darüber? 1976 ist das Hans Friedrichs von der FDP, der Wirtschaftsminister. Er sagt also, ob der Flick-Konzern 1 Milliarde Mark Steuern sparen kann oder nicht. Am Ende genehmigt Friedrichs den Deal. Ach ja, eine Sache wird ihm bei der Entscheidung geholfen haben. Friedrichs bekommt seit Jahren Geld vom Flick-Konzern, so wie viele andere wichtige Politiker auch.
Wir haben uns darüber den Kopf nicht zerbrochen. Das waren nicht von uns ausgewählte Leute, das waren Repräsentanten dieses demokratischen Staates.
Das ist Eberhard von Brauchitsch, Geschäftsführer unter Flick. Er war maßgeblich verantwortlich für die Politikerspenden. Und dass das später rausgekommen ist, das ist wie so oft der Zufall. Es beginnt mit einem Steuerfahnder, einem Ordensbruder und einer Taxifahrt. Und das ist jetzt kein Altherrenwitz, sondern der Anfang vom Ende des Flick-Konzerns.
Pater Schröder ist eigentlich im katholischen Orden in St. Augustin aktiv. Dort verwaltet er die Finanzen beim angedockten Verein Soverdia. Am 29. November 1976 fährt er aber mit dem Zug nach Basel, von dort aus mit dem Taxi nach Luzern. Da geht er, kurz vor Ladenschluss, in eine Bank, hebt 800.000 Mark ab, 4.000 bekommt die Bank als Provision, und reist mit dem Taxi, das vor der Tür gewartet hat, wieder zurück nach Basel. Dann der letzte Zug nach Bonn mit 796.000 Mark in bar in der Tasche. Am nächsten Morgen dann zur Flick-Zentrale nach Düsseldorf. Dort gibt er dem Chefbuchhalter das Bargeld. Der verschließt es in einem Schrank.
Frage: Von welchem Konto holt der Pater das Geld und wem gehört es? Jetzt kommt der Steuerfahnder ins Spiel. Das, was Klaus Förster vom Finanzamt St. Augustin bei Bonn da zufällig bei der Kontrolle eines katholischen Ordens entdeckt, ist im Grunde ein einfacher Trick, um weniger Steuern zahlen zu müssen. Wie funktioniert eigentlich Steuerhinterziehung?
Unternehmen des Flick-Konzerns spenden Geld an den gemeinnützigen Verein Soverdia, der zu einem katholischen Orden gehört. Soverdia stellt dafür Spendenquittungen aus. Die Unternehmen können das gespendete Geld von der Steuer absetzen. Soverdia vermerkt von den Spenden nichts in seinen Büchern, sondern überweist das Geld direkt weiter auf ein Schweizer Bankkonto. Dort hebt jemand die Spende in bar ab und bringt es wieder zurück in die Flick-Zentrale nach Düsseldorf. Der Konzern hat seine Spende zurückbekommen und erhält trotzdem eine Bescheinigung für das Finanzamt. Das Unternehmen muss also weniger Steuern zahlen.
Von dem Rückgeld bekommen Soverdia und auch der Pater noch etwas fürs Mitmachen und fürs Klappe halten. Ach ja, und der Bundestagsabgeordnete der CDU, Walter Löhr, auch. Der hat die ganze Masche nämlich erfunden.
Okay, so viel zur Steuerhinterziehung bei Flick. Aber warum ist das wichtig für die Spendenaffäre? Weil Steuerfahnder Klaus Förster im Zuge der Ermittlungen im Januar 1980 auch in der Flick-Zentrale steht und das Büro des Chefbuchhalters durchsucht. Also von demjenigen, der das Bargeld von Pater Schröder bekommen hat. Sein direkter Chef ist Eberhard von Brauchitsch.
Die Ermittler finden bei den Durchsuchungen Schließfachschlüssel der Dresdner Bank in Düsseldorf. Sie fahren sofort hin und finden eine Liste. Dort sind fein säuberlich alle wichtigen Politiker des Landes aufgeführt. Daneben steht jeweils die Geldsumme, die sie vom Flick-Konzern bekommen haben. Unter anderem auch Wirtschaftsminister Friedrichs von der FDP und sein Nachfolger Otto Graf Lambsdorff.
Ein Beitrag von Mathis Jungblut war das. Ja, Matthias, jetzt war die Steuerfahndung ja auf Spenden aus schwarzen Kassen gestoßen, die an die Parteien des Deutschen Bundestags mit Ausnahme der Grünen gegangen sind. Was wollten denn die Manager des Flick-Konzerns erreichen damit?
Nein, wir werden das gleich noch ein bisschen näher betrachten, aber ich glaube, das hatte beim Flick-Konzern Tradition, schon alleine vom Vater her. Es herrschte dort das Gefühl vor, alles machen zu können und vielleicht sogar über dem Gesetz zu stehen. Der Konzern wollte Politiker sozusagen in der Hand haben für zukünftige Projekte oder für laufende Geschäfte. Und sie förderten eben jene Parteien, von denen sie sich etwas erhofften, zum Beispiel Steuersenkung oder eben auch Ausfuhrerlaubnisse.
Aber die Empfängerseite, wie haben sich die denn gerechtfertigt, also die Parteien, die da Geld bekommen haben?
Naja, erstmal nochmal gesagt, Spenden an eine Partei sind legal, wenn sie nicht aus schwarzen Kassen kommen, im Rechenschaftsbericht der Partei auftauchen und somit öffentlich sind. Die handelnden Politiker, die hatten damals keinerlei Unrechtsbewusstsein, dass sie gefügig gemacht werden sollten oder dass sie Entscheidungen im Sinne des Spenders fällen sollten. Sie haben das einfach ausgeblendet und deswegen hatte keiner von ihnen ein schlechtes Gewissen.
Vielleicht also dann wirklich eine Art Charakterproblem, wie es Eberhard von Brauchitsch ja genannt hat. Wir wollen noch etwas tiefer eintauchen in die Ziele und Absichten der Flick-Affäre. Das machen wir mit einem der bekanntesten Investigativjournalisten Deutschlands, der sich jahrelang mit der Flick-Affäre befasst hat. Hans Leyendecker, damals beim Spiegel, hat die Affäre mit aufgedeckt. Hallo, Herr Leyendecker.
Hallo, grüß Sie, Frau Ober.
Es ist ja immer die Rede von der Parteispendenaffäre und der Flick-Affäre. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, richtig?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Bitte erklären Sie uns die.
Ja, die Parteispendenaffäre ist eine Affäre, in der sich die Parteien, damals die bürgerlichen Parteien vor allem, bedient haben an Geldwaschanlagen, die vorgeblich gemeinnützig waren. Aber das Geld ist dann an die Parteien geflossen. Das hatte für die Geber den Vorteil, dass sie steuerlich eine Menge absetzen konnten. Die größte bekannte Geldwaschanlage, es gibt aber viele davon, ist die sogenannte Staatsbürgerliche Vereinigung von 1954. Die hat, damit man sich das vorstellen kann, allein über die Jahre 69 bis 80 214 Millionen Mark an bürgerliche Parteien gezahlt. Da gab es auch Bestrafungssysteme. Wer beispielsweise mit Sozialdemokraten zusammenarbeiten wollte, bekam kein Geld mehr.
Und wie kommt da jetzt das Unternehmen Flick ins Spiel?
Das Unternehmen Flick kommt ins Spiel über, ja, über Missionare, die in Bonn saßen, die Steyler Mission. Da stellten die Steuerfahnder, die unterwegs waren, sehr unerschrockene Leute, die sich gegen jeden Widerstand von oben durchsetzten, fest, dass merkwürdig viel Geld von Flick an diese Steyler Missionare gezahlt wurde, etwa 3,5 Millionen, und dass das Geld dann zurückgeflossen war, zum Teil, um schwarze Kassen zu bedienen, mit denen dann wiederum Politiker, aber auch Flick-Mitarbeiter dann ausgestattet wurden. Und so ist man dann in das Reich von Flick gekommen und hat dann festgestellt, dass sie über einen kurzen Zeitraum 25 Millionen Mark an Politiker und Parteien gezahlt hätten.
Also das Geld ist nicht von Flick direkt an die Parteien gegangen, sondern über Dritte?
Ja.
Wie viel Geld ist denn da wohl geflossen und wohin genau?
Also es sind alle Leute bedient worden, die hilfreich waren dem Flick-Konzern. Und das waren vor allem die Leute konservativen Parteien, also CDU, CSU, FDP, aber auch Sozialdemokraten, Gewerkschaftsleute, wenn man meinte, man könnte einen Vorteil haben. Bei Flick war es ja so, man hatte ein Milliardengeschäft gemacht und wollte das steuermindernd absetzen. Man hatte 29% der Daimler-Benz, damals Mercedes-Benz-Anteile verkauft, dafür rund 2 Milliarden Mark bekommen und wollte auf jeden Fall verhindern, dass man 986 Millionen Körperschaftssteuer zahlen wollte. Und dafür wurden ganz viele Dinge gemacht, ganz viele Verrenkungen gemacht. Man musste das Einkommensteuergesetz beugen, man musste bei Auslandsinvestitionen Paragraphen beugen. Und dafür versuchte man, Unterstützung zu finden in der Politik.
Und sind denn da Gegenleistungen erwartet worden, wenn diese Gelder an die Politik geflossen sind?
Ja, natürlich. Also darüber gibt es ganz viele Briefe, in denen jeder Stand mitgeteilt wurde, wie weit man jetzt sei und wer noch zu kaufen sei und wer noch rüberzuholen sei. Diese ganzen Affäre, sowohl Parteispenden wie auch Flick, da wird ja immer gesagt, ja, aber wer hat denn da einen Vorteil gehabt? Also Sie sehen, dass Waffenexporteure Geld geben, um Waffenlizenzen zu bekommen oder so. Die gesamte Geschichte, die Parteispendengeschichte und die Flick-Geschichte ist eine Geschichte, mit der man versucht, mit viel Geld persönliche Vorteile zu haben.
Und sind diese Versuche denn gelungen? Also konnten denn Gegenleistungen nachgewiesen werden?
Ja, die Versuche sind zeitweise gelungen. Ganz am Ende des Weges war es so, dass das, was an Steuervorteilen erzielt worden war, dann doch nicht genehmigt wurde. Da war aber die Flick-Affäre hochgegangen. Also das war von Anfang an umstritten, dass der Konzern diese 986 Millionen nicht zahlen wollte. Aber dann ist man drauf gestoßen, wer alles Geld bekommen hat, um hilfreich zu sein. Mhm. Und dann, als das Ganze hoch war, die Staatsanwälte Ermittlungsverfahren einleiteten, als ja die Republik einbezogen war, dann wurde ganz am Ende gesagt, nee, geht doch nicht. Mhm.
Gucken wir uns doch mal diesen Friedrich Karl Flick an. Der war ja damals Chef des Flick-Konzerns. Hat der sich eigentlich diese ganzen Machenschaften selbst ausgedacht?
Nee, also es war Friedrich Karl Flick. Friedrich Karl Flick war Sohn eines Kapitalisten, der zu den ungewöhnlichsten in der Republik gehörte. Friedrich Flick war
sein Vater.
Den nannte man den Geier, sein Vater, den nannte man den Geier. Der war ja einer der großen Helfer der Nazis, ohne Nazi zu sein. Er war Wehrwirtschaftsführer. Er hat die meisten Waffen geliefert. Er hat die meisten Sklavenarbeiter gehabt. Aber es war jemand, der nur auf den persönlichen Vorteil aus war. Dem ging es gar nicht um irgendeine Ideologie, sondern wer kann hilfreich sein für mich? Und die hat er unterstützt. Er hörte dann Heinrich Himmler kreisen an, alles Mögliche, aber ohne die überzeugen zu haben. Der ist nach dem Krieg dann zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Und nach 5 Jahren kam er dann frei aufgrund einer Amnestie und hat dann das zweite Imperium wieder aufgebaut. Und Friedrich Karl war einer seiner beiden Söhne und Friedrich Karl war im Grunde ein schwacher Mann. Der Vater nannte ihn immer nur das Bürschchen und es gibt einen Vetter des Vaters, der prügelte ihn noch, als Friedrich Karl Flick erwachsen war, die Treppe runter. Er war immer im Schatten des Vaters. Also er war nicht so eine zentrale Figur, aber er war einer der reichsten Deutschen.
Aber diese ganzen kriminellen Machenschaften des Flick-Konzerns, die müssen ja irgendwo ihren Ursprung gehabt haben. Da muss ja irgendwer gesagt haben, wir machen das jetzt. Wer war denn das?
Ja, das war ursprünglich der Vater, der das so angelegt hatte, dass jeder unterstützt wird, der hilfreich sein kann. Und dann hat sich der Flick-Konzern, wie andere Unternehmen auch, muss man sagen, früh beteiligt an Unternehmungen wie staatsbürgerliche Vereinigungen. Denen hat man Geld gegeben. Da ging es halt darum, jeder, der irgendwie aus Sicht des Konzernherren hilfreich sein konnte, wird bedient. Und das System ist dann so gewachsen, dass es beim Flick-Konzern 3 Kassen gab. Eine offizielle Kasse, eine inoffizielle Kasse, eine schwarze Kasse. Ja, und es ist über den Vater reingewachsen. Der Sohn war nie jemand, der gestaltet hat. Der hat an seiner Seite halt Eberhard von Braucht, eine der ganz großen Wirtschaftsfiguren der vergangenen Jahrzehnte, ein imponierender Mann, wie ich immer fand. Und der hat dann das System kultiviert, wie man halt dann, um persönlichen Vorteil zu haben, persönlichen Vorteil in Bezug auf den Konzern, wie man die richtigen Wege finden kann.
Der Eberhard von Brauchitsch, das ist ja auch der, der letztlich vor Gericht gelandet ist und den Kopf praktisch hinhalten musste für diese ganze Flick-Affäre. War der sozusagen das Brain hinter dieser ganzen Geschichte? Also was war das für ein Typ?
Ja, jedenfalls, das war ein gewaltiger Mann, 2 Meter groß, fast 2 Meter groß, 2 Zentner, immer Nadelstreifen, beste Manieren. Ganz schlauer Kopf. Der war ganz anders als Friedrich Karl Flick. Der hat die Flick-Zentrale dirigiert, der hat die Gestaltungsräume geschaffen und er war auch in der Politik hoch anerkannt. Das war ein Mann von Welt gewissermaßen. Große Erscheinung, interessante Erscheinung. Also viele Jahre, ich habe mich ja mit diesem Flick-Kram lange beschäftigt und viele Jahre danach jedes Jahr mit Eberhard von Brauchitsch noch mal telefoniert, da war er in der Schweiz und so. Und er blieb witzig bis zum Schluss, muss man sagen. Und er war derjenige, der von Helmut Schmidt empfangen wurde, der mit Schmidt zu Regen flog und so. Eine ganz große Figur und er hat am Ende den Kopf hingehalten, kann man so eigentlich auch nicht ganz sagen, weil er ist natürlich Mitgestalter gewesen dieses Systems. Aber Friedrich Karl Flick hatte eine große Angst, in Haft zu kommen, wie es seinem Vater passiert war. Er war jemand, der ganz anders lebte, der auch keine Entscheidung wie von Brauchitsch gerne fällte. Ein Mensch, der große Yachten hatte, der sich Walderdbeeren auf die Yachten bringen ließ mit dem Hubschrauber, der, wenn er in Brasilien war, die Weine nachschicken ließ, der mit so einer Truppe unterwegs war. Das war zum Teil ziemlich widerlich. Der hatte so einen Freundeskreis und die zerdepperten in München vor allem, wo er auch eine seiner Häuser hatte, zerdepperten dann die Lokale. Friedrich Karl Flick zahlte alles. Und die schlimmste Geschichte, die es da gab, war, er hatte so einen Masseur, den ließ er nachfliegen und der war betrunken. Und dann sagte die Horde, ja, wir scheißen mal auf einen Proleten. Das haben sie dann durchgezogen.
Ah, ja.
Und ja. Das ist schon außerhalb gewesen. Es war jemand, der gerne auf die Yacht ging, der überall Yachten hatte, aber für den Konzern selbst ja nicht entscheidend war. Er versucht am Anfang von Brauchitsch rauszuhalten und dann hat aber der Vater auf dem Sterbebett durchgesetzt, dass von Brauchitsch, der inzwischen mal bei Axel Springer Generalbevollmächtiger war, wieder zurückkam in den Konzern.
Sie haben aber jetzt von Brauchitsch als wirklich so eine Positivfigur gezeichnet. Sie sagen, der war ja, Sie fanden den witzig, aber letztendlich ja. War das ja auch ein Verbrecher, ne?
Das weiß ich nicht, ob er ein Verbrecher war, aber seine Taten waren kriminell, ja.
Ja.
Aber er hatte beides. Er hatte einen unbedingten Willen, Erfolg zu haben, diesen Erfolg aus meiner Sicht auf krummen Touren. Aber er hatte auch was ansteckend sein konnte.
Herr Landecker, Sie haben es gerade selber gesagt, Sie haben sich wirklich sehr, sehr lange intensiv mit dieser Flick-Affäre befasst. Das ist jetzt 40 Jahre her in etwa. Welche Auswirkungen, würden Sie sagen, hatte diese Flick-Affäre auf die politische Kultur bei uns hier in Deutschland?
Also die Leute waren schon erstaunt, dass die Republik gekauft war. Dass es um einem Konzern zu helfen, sich so viele Türen geöffnet hatten, dass es so viele Sauereien gab. Es hat ja dann auch durch diese Affäre sind ja auch Minister gegangen. Es hat so Veränderungen gegeben. Es hat im Bundestag Treueschwüre gegeben. Nie mehr würde man solches System, da ist man wieder mit der Parteispendenaffäre dann wieder zusammen. Dann fließen wieder beide zusammen über die Gemeinnützigen, über Scheingutachten. Das würde alles nicht mehr gehen. Und auch ich habe dran geglaubt. Und ich weiß noch, ich habe damals die Flick-Unterlagen, hatte etwa 100 Ordner oder so gesammelt im Laufe der Zeit, habe gedacht, die braucht man nicht mehr. Ja, und dann kam plötzlich die Kohl-Affäre.
Viele Jahre später.
Und man stellte fest, du bist wieder bei den alten Akteuren in Liechtenstein und in der Schweiz. Und das Ding ist auf kleinem Weg, mit einer anderen Begründung, ähnlich gelaufen.
Wenn man über die Flick-Affäre liest im Internet, steht da immer der Begriff, das ist der größte Skandal der Nachkriegsgeschichte. Trotzdem ist ja jetzt schon eine Weile her. Würden Sie sagen, dass das immer noch der größte Skandal der Nachkriegsgeschichte ist, politisch, wirtschaftlich, oder haben wir das getoppt mit irgendwas anderem?
Also ich glaube, dass die Cum-Ex-Geschichte, wie sie gelaufen ist, die weitaus größere ist, weil sie lief ja unter den Augen aller. Es war von vornherein klar, dass also dieser Handel nicht in Ordnung war und von der Dimension her, also wenn wir uns in die damalige Zeit zurückversetzen, Flick musste ja dann oder wollte dann seinen Konzern verkaufen, hat dann 5,3 Milliarden Mark dafür bekommen. Und das war halt ein Riesenkonzern, also praktisch nichts. Wenn Sie aufs heutige Verhältnisse gucken, wir hantieren heute mit ganz anderen Zahlen. Und ja, an Superlativen, für mich war es der wichtigste Skandal, an dessen journalistische Aufarbeitung ich teilgenommen habe. Aber ich glaube, es gibt kleine und mittelgroße und große. Und es schien lehrreich zu sein in der damaligen Zeit. Es war nicht für alle lehrreich, aber es war ein wichtiger Skandal.
Hans Leyendecker war das, Journalist, hat damals die Flick-Affäre mit aufgedeckt. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Leyendecker.
Danke Ihnen, Frau Urbach.
Und ja, wir haben gehört, der Flick-Konzern und die Politik, das war eine ziemlich komplizierte Geschichte. Die Firma und die Parteien hatten aber schon eigentlich fast immer irgendwie miteinander zu tun. Martin Meinker ist Historiker. Er arbeitet an der Goethe-Uni in Frankfurt und hat über den Flick-Konzern und den Skandal publiziert. Hallo, Herr Meinker.
Guten Tag.
Herr Meinker, die Flick-Affäre vor 40 Jahren, über die wir hier größtenteils reden, das war ja nicht die erste Flick-Affäre. Es gab schon mal sehr viel früher eine, 1932. Kann man sagen, dass Bestechung für die Familie Flick ein normales Geschäft war?
Das würde ich vielleicht so nicht sagen. Weil das Problem mit Korruption und Bestechung ist, dass es macht einen großen Unterschied, was ist strafrechtlich relevant und was bezeichnen wir nur aus unserer moralischen Bewertung heraus als korrupt oder als Bestechung oder Bestechlichkeit. Mhm. Und sowohl im Falle der Flick-Affäre wie auch 50 Jahre vorher im Falle der Gelsenberg-Affäre war es durchaus moralisch anrüchig. Aber verurteilt wurde Flick wegen Bestechung nicht in beiden Fällen. Vielleicht ein paar Worte zur Gelsenberg-Affäre. Da ging es 1932 darum, dass aufgrund der Wirtschaftslage Flick sich genötigt sah, Anteile der Gelsenkirchener Bergwerks AG zu verkaufen, um damit die Charlottenhütte zu retten. Allerdings hatten diese Anteile deutlich an Wert verloren und trotzdem gelang es ihm, die damalige Reichsregierung Brüning dazu zu bringen, die Anteile zu einem Preis zu kaufen, der quasi vierfach über dem Nennwert des Aktienwerts lag. Und Flick war gerettet. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie hat Flick das denn bitte gemacht? Und da sind wir dann auch direkt bei den Parallelen zur Flick-Affäre. Denn hier kommen drei Punkte ins Spiel. Erstens, man benötigt beste Kontakte zur Regierung und zur Politik. Also man hat am besten ein persönliches Netzwerk. Zweitens, Parteispenden, und zwar äußerst großzügig. Und im Falle der Gelsenberg-Affäre waren das dann auch zum Beispiel Spenden für den Wahlkampf von Hindenburg bei der Reichspräsidentschaftswahl. Und drittens, das Bedrohungsszenario eines ausländischen Investors. Im Falle Gelsenberg war es ein französischer Investor, im Falle Flick war es dann halt der Schah von Persien.
Ich würde gerne mal auf den Firmengründer Friedrich Flick jetzt etwas näher zu sprechen kommen und dessen Verhältnis zur Politik im Nationalsozialismus und auch später zur Bundesregierung. Wie war denn das? Also wenn wir beim Nationalsozialismus mal beginnen. Wie hat sich Friedrich Flick, der Firmengründer, denn zur Politik verhalten?
Also man muss auf jeden Fall auch festhalten, dass es sogar schon 1932 auch Parteispenden an die NSDAP gab. Also auch in Verbindung dieser Gelsenberg-Affäre, wo viele Parteien großzügig bedacht wurden, gab es auch eine Spende von 50.000 Reichsmark an die NSDAP. Mhm. Und auch dann im Nationalsozialismus selber gab es natürlich zum Beispiel durch die Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft, da hat Flick auch, wie andere Großindustrielle auch, regelmäßig die NSDAP mit Spenden bedacht. Und parallel zu den Parteispenden hat er auch natürlich versucht, Kontakte, vor allem über seinen Privatsekretär Otto Steinbrink, Kontakte in die Partei, aber auch in die NS und Kontakte zu NS-Größen zu knüpfen. Und er war dann auch selber Mitglied des sogenannten Freundeskreises des Reichsführers SS. Und da gingen dann auch ungefähr 100.000 Reichsmark jährlich an die SS. Und das war durchaus hilfreich, dann auch im Nationalsozialismus.
Das kann man sich vorstellen.
Muss man sagen, dass die 30er und 40er Jahre eine sehr erfolgreiche Zeit des Flick-Konzerns war.
Ich würde gerne bei dem Friedrich Flick noch kurz bleiben und da auch nochmal eine Nachfrage stellen. Sie hatten ja jetzt gerade angesprochen, dass der Friedrich Flick, ja, dass da ordentlich Gelder geflossen sind. Und wie Sie das geschildert haben, hatte ich schon den Eindruck, dass der Kontakt zur Politik sehr eng war. Hat der Friedrich Flick das selbst gemacht oder hatte der auch seine Leute in der Firma, die das für ihn gemacht haben?
Also in der Firma war es vor allem der Privatsekretär Otto Steinbrink, der gerade in der Frühphase die Kontakte geknüpft hat, weil er auch früh in der Partei aktiv war und auch sehr schnell in die SS eingetreten ist und dort Verbindungen aufgebaut hat. Das war quasi so der Verbindungsmann zur NSDAP und SS. Aber wie gesagt, Friedrich Flick war auch dann selber in dem Freundeskreis des Reichsführers SS, hat darüber Spenden getätigt und diese Kontakte sich dann auch nützlich gemacht, wenn es dann halt darum ging, Aufträge in der Rüstungsindustrie zu bekommen, wenn es um Beschäftigung von Zwangsarbeitern geht, darunter viele KZ-Häftlinge und sowjetische Kriegsgefangene und auch im Falle von Arisierung jüdischer Betriebe oder auch die Übernahme von Unternehmen in eroberten Gebieten. Hier fallen einem vor allem die Rombacher Hüttenwerke in Lothringen ein. Und deswegen, also in dieser Verbindung von quasi, wie er die Diktatur für sich genutzt hat, durch die Kontakte, waren die 30er und 40er Jahre sehr erfolgreich für den Konzern.
Und wie ging das denn dann nach dem Nationalsozialismus weiter? Gab es denn da weiter enge Kontakte des Firmengründers Flick zur Bundesregierung dann?
Ja, in den ersten Jahren, gerade als Friedrich Flick auch noch wegen den Kriegsverbrecherprozessen quasi nicht an der Spitze des Unternehmens direkt stehen konnte, über Konrad Karletsch, quasi dem Vorgänger von Eberhard von Brauchitsch dann später, wo dann das oberste Ziel zunächst war, zu verhindern, dass der Flick-Konzern zerschlagen und entflochten wird. Und auch hier spielten dann Parteispenden eine Rolle. Also ein Beispiel ist hier die Max-Hütte und Spenden im Kontext der Übernahme von Anteilen an dieser Max-Hütte durch den Freistaat Bayern, die dann später aber wieder an den Konzern zurückging. Das heißt, die Strategie wurde quasi fortgeführt. Das muss man generell sagen, diese Kontinuität über politische Systeme hinweg, den Staat sich nützlich zu machen in wirtschaftlichen Notlagen, das ist quasi die Konzernleitlinie gewesen.
Und die wurde dann auch von Friedrich Flick an seinen Sohn so dann auch übergeben, kann man sagen, ne?
Genau. Wobei er natürlich, was die politischen Kontakte angeht, natürlich in Bayern, gerade mit Franz Josef Strauß, waren die persönlichen Kontakte natürlich auch vortrefflich. Aber Eberhard von Brauchitsch war da natürlich auch eine wichtige Persönlichkeit, genauso wie das Bonner Büro des Flick-Konzerns.
Das haben wir eben schon gehört. Der Herr Leindecker hat uns eben schon geschildert, dass Herr von Brauchitsch ein charismatischer Mensch war, dem das auch offensichtlich etwas leichter gefallen ist, als den Angehörigen der Familie Flick, diese Kontakte da zu pflegen. Ne? Wenn wir jetzt noch mal gucken auf die Flick-Affäre vor 40 Jahren, über die wir ja sprechen in dieser Sendung, welche Auswirkungen würden Sie sagen, hat diese Flick-Affäre gehabt auf die politische Kultur der Bundesrepublik?
Da müsste man zunächst mal gucken, in was für eine Phase der Demokratie und der politischen Kultur trifft diese Affäre. Also wir haben halt in den 70er Jahren eine Phase von sozioökonomischen Umbrüchen und das Schlagwort Wertewandel und auch so ein Wandel des Demokratieverständnisses. Und also zum Beispiel die neuen sozialen Bewegungen oder die Grünen sind dafür ja das beste Beispiel. Und in diese Entwicklung trifft dann die Flick-Affäre. Und in gewisser Weise kann man sogar sagen, wurde die Flick-Affäre erst durch diese Veränderung möglich, beziehungsweise so bedeutsam.
Inwiefern, wie meinen Sie das? Erklären Sie uns das näher.
Die Sensibilität und die Anforderungen gegenüber den Parteien und der Politik haben sich gewandelt. Also man wollte mehr Partizipation, man wollte mehr Transparenz, man wollte andere Möglichkeiten der Teilhabe, also Schlagwort direkte Demokratie. Und die Flick-Affäre schien dann alles zu bestätigen, was man an negativen Vorannahmen zu den Politikern, den Parteien hatte. Und vor allem drei Punkte sind hier relevant, die der Skandal nochmal hervorgehoben hat und beschleunigt hat in der Entwicklung. Also zum Beispiel Korruptionsvorwürfe. Damit war man in der Bundesrepublik lange Zeit sehr vorsichtig. Also die Idee war ja, man wollte die junge Demokratie nicht unnötig gefährden und in Misskredit bringen. Weil, wenn man jetzt auf die Weimarer Republik schaut, da war der Korruptionsvorwurf ja, gehörte zum Standardrepertoire der Republikgegner. Und das war dann in der Bonner Republik lange Zeit ein Argument, mit dem Korruptionsvorwurf vorsichtig zu sein. Aber das verfing jetzt nicht mehr in der Flick-Affäre. Und die Presse, allen voran der Spiegel, die schossen aus allen Rohren. Also das ist die eine wichtige Veränderung. Die zweite war die neue Härte der Parteienkritik. Außerdem hatte die sich auch inhaltlich verändert. Früher wurde den Parteien meistens vorgeworfen, sie vertreten doch nur Einzelinteressen, Partikularinteressen. Jetzt war der Vorwurf eher, die Parteien setzen sich mit dem Staat gleich. Also sie denken, was für die Partei gut ist, ist auch gut für die Demokratie. Mhm. Und generell die Pauschalität und die Polemik. Und der dritte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist der Fokus auf die individuelle Moral, der plötzlich als politische Kategorie sehr wichtig wird. Also auch nicht nur von links, so von den Grünen, die immer viel moralisiert haben, sondern auch natürlich im Kontext der geistig-moralischen Wende, so von konservativer und neoliberaler Seite, wo dann gesellschaftliche und wirtschaftliche Umbrüche und Krisen als Krise der Moral gedeutet wurden. Also deswegen waren die Debatten der Flick-Affäre regelmäßig auch Debatten über den Zustand der öffentlichen Moral.
Herr Manke, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sozusagen sagen, durch so einen Skandal findet eine Art Reinigungsprozess statt in der Demokratie und dann fängt man wieder von vorne an? Dann sagt man, was man nicht will und was man will, kann dann noch mal besser definiert werden?
Ja, also es kommt bei Skandalen immer darauf an, wie ein Gemeinwesen dann damit umgeht. Und das Problem, was ich ja anfangs schon angedeutet habe bei Korruptionsskandalen, ist, dass es kaum möglich ist, den Straftatbestand Bestechung oder Beschächtigkeit zu beweisen. Also gerade in der Flick-Affäre war das ja gut zu sehen. Und die juristischen Konsequenzen sehen dann hinterher eher mau aus, aber in den Medien wurde über Monate, Jahre skandalisiert. Und diese Diskrepanz zwischen dem moralischen Urteil der Öffentlichkeit und dem juristischen Urteil, das sorgt dann natürlich für regelmäßige Enttäuschung und man hat den Eindruck dann, ja, die da oben können eh tun lassen, was sie wollen und die Politikverdrossenheit steigt. Also das muss man da auf jeden Fall auch festhalten. Das ist so eine Gefahr, die mit Korruptionsskandalen einhergeht.
Aber ich meine, das ist ja eine durchaus verständliche Position, dass wenn so ein Skandal auffliegt, die Bevölkerung sagt, die da oben, wir hier unten und die bereichern sich und wir kriegen nichts davon ab.
Genau, natürlich. Das ist die logische Konsequenz. Es geht halt darum, welche Lehren werden daraus gezogen. Und eine Gefahr halt neben juristisch ist nicht viel passiert, ist, wenn auf der politischen Ebene vermeintlich einfache Lösungen gesucht werden. Und da sage ich, diese einfache Lösung, die meistens gesucht wird, um Korruption oder auch Lobbyistenmacht zu bekämpfen, ist Transparenz. Und andere alternative Vorschläge, wie zum Beispiel Verbote von Parteispenden oder bestimmte Abgeordneten-Nebentätigkeiten, das wird weitestgehend verdrängt. Und das, so ist das auch in der Flick-Affäre passiert.
Sind denn Lehren aus der Flick-Affäre gezogen worden?
Auf jeden Fall. Also wenn man auf die praktischen Konsequenzen sieht, was die Reform des Parteiengesetzes oder der Verhaltensregeln für Abgeordnete geht, wurde auf jeden Fall, was Transparenz angeht, wurde auf jeden Fall verschärft, aber es hatte natürlich jetzt nicht die Auswirkungen, dass es zukünftige Skandale verhindert. Wir brauchen ja nur in die 90er Jahre zu blicken. Also Spendenaffären haben wir da ja noch immer. Aber vor allem die öffentliche Diskussion war, glaube ich, der größte Erfolg. Und daraus wurden die meisten Lehren gezogen, dass man einfach gerade durch die Öffentlichkeit des Flick-Untersuchungsausschusses auch diese Parteispendenpraktiken und die Lobbyismuspraktiken von Flick öffentlich diskutiert hat und dadurch auch öffentlich gezeigt hat, dass das Praktiken sind, auch wenn sie vielleicht nicht immer vollständig juristisch verfolgbar sind, in unserem Gemeinwesen nicht geduldet sind. Und das hat die Empörung, der Skandal auf jeden Fall gezeigt.
Martin Meinker ist Historiker. Er arbeitet an der Goethe-Uni in Frankfurt und hat über den Flick-Konzern und den Flick-Skandal publiziert. Dankeschön fürs Gespräch.
Gerne.
Matthias, der Flick-Skandal, der hat ja Deutschland in den 80ern erschüttert. Gab es denn andere vergleichbare Skandale in der Geschichte unseres Landes?
Es gab wirklich jede Menge, das kann man nicht anders sagen. Ich habe mal ganz wenige herausgesucht. 1961 gab es die Fieback-Affäre um den Bau von Wohnungen für US-Soldaten durch Firmen, an denen jene Politiker beteiligt waren, die den Auftrag organisiert hatten. Also vor allem Politiker aus der CSU. 1965 wurde die Starfighter-Affäre bekannt. Das war die Beschaffung eines Kampfjets gegen die erklärte Meinung von Experten. Es gab sehr viele Abstürze, sehr viele verunglückte und tote Piloten. Es wurde Korruption vermutet, aber nicht nachgewiesen. 1972 gab es geschmierte Abgeordnete im Deutschen Bundestag beim Misstrauensantrag von Rainer Barzel, CDU, gegen Willy Brandt, SPD. Das Geld kam aus der DDR. Und 1974 schließlich die Guillaume-Affäre, ein DDR-Spitzel im Bundeskanzleramt bei Willy Brandt.
Das hat sich ja alles abgespielt in den 60er und 70er Jahren. Die Flick-Affäre, über die wir heute reden, war in den 80er Jahren. Gingen denn solche Affären auch nach der deutschen Einheit 1990 noch weiter?
Ja, sie gingen weiter, aber sie hatten nicht mehr diese Dimension wie in den früheren Jahren. Aber natürlich gab es auch wieder hier Fälle mit hohem Erregungspotenzial. 2002 kam die Kölner Spendenaffäre ans Licht. Die SPD stellte Spendenquittungen aus, die von den Empfängern beim Finanzamt geltend gemacht wurden, obwohl die Empfänger gar kein Geld bezahlt hatten. 2016 fortfolgende gab es diverse Spendenaffären der AfD. 2018 gab es dann die PKW-Maut-Affäre von Verkehrsminister Andreas Scheuer. Und 2020 gab es dann die Maskenaffäre. Mehrere Bundestags- und Landtagsabgeordnete waren in überteuerte Lieferungen von Atemschutzmasken verwickelt. Also, Affären sind ständiger Wegbegleiter der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, da gibt es so einiges, womit man sich beschäftigen kann. Das kann ein ganzes Berufsleben füllen. Thomas Ramge ist Autor und Journalist und hat über die großen politischen Skandale in Deutschland publiziert. Hallo, Herr Ramge.
Hallo.
Würden Sie sagen, dass es eine Top 5 der schlimmsten Skandale in der Geschichte der Bundesrepublik gibt?
Na, die kann man sicherlich erstellen, aber man muss sich vorher natürlich ein bisschen darauf einigen, was gewissermaßen die Messgröße ist, nicht? Es ist das, was den größten wirtschaftlichen Schaden hervorgerufen hat, dann war es vermutlich der Cum-Ex-Skandal. Ist es so, dass vielleicht die Messgröße ist, ein Bundeskanzler musste gehen, dann war es die Guillaume-Affäre, als Willy Brandt seinen Hut genommen hat oder nehmen musste. Mhm. Oder war es vielleicht so etwas wie die größte gesellschaftliche Wirkung? Dann war es vielleicht die Spiegel-Affäre, weil sie sowas wie die Geburtsstunde der außerparlamentarischen Opposition war, der 68er-Bewegung mit all seinen gesellschaftlichen Folgewirkungen.
Für Sie ganz persönlich, welcher Skandal steht für Sie denn ganz oben?
Ach, ich glaube, die Flick-Affäre ist schon eindeutig unter den Top 3, weil da einfach was so beeindruckend war, dass im Grunde die gesamte politische Klasse gekauft war für eine Steuerbefreiung eines privaten Unternehmens. Und das war in der Systematik, dass ein Unternehmen oder die Vertreter von eines Unternehmens so systematisch die gesamte politische Klasse irgendwie für sich vereinnahmt haben mit Parteispenden, das war schon ein bisschen einzigartig.
Was macht die denn so einzigartig? Also was hat die Flick-Affäre von anderen Korruptionsskandalen in der Bundesrepublik denn unterschieden?
Die Systematik, nicht? Also die Parteispenden, die dann in der Kohl-Affäre später gezahlt wurden, waren vermutlich höher, aber es wurde halt nur eine Partei gefördert mit einem auch relativ unklaren Ziel, warum diese Parteispenden überhaupt geleistet wurden. Und das Besondere war eben, dass sich in der Flick-Affäre gezeigt hat, dass das gesamte politische Spektrum anfällig war für Überparteienfinanzierung, sich ein wirtschaftlich günstiges Umfeld zu erkaufen. Und in dieser Umfassenheit, in der Systematik, mit der das der von Brauchitsch damals gemacht hat, das war vorher einzigartig und vermutlich auch danach nicht wieder vorgekommen.
Frech fast, oder?
Frech wäre ja eine relativ freundliche Beschreibung, würde ich sagen. Man könnte auch vielleicht sagen, illegal oder kriminell. Aber was heißt kriminell? Darüber entscheiden ja jetzt nicht irgendwie Menschen, die darüber reden wie wir, sondern darüber entscheiden Gerichte. Also illegal ist das, was verurteilt wird.
Sie haben ja sehr viel geforscht darüber. Also ist es die Hoffnung auf eigene politische Vorteile oder ist das eher persönliche Gier? Was steht da im Vordergrund?
Je nachdem. Also persönliche Gier haben wir jetzt in der Bundesrepublik ja gar nicht so oft gesehen, nicht? Wir haben ja nicht so ganz viele große Korruptionsskandale gesehen, wo eine Person irgendwie politische Gefälligkeiten gegen persönliche Vorteilnahme geleistet hat, sondern wir haben eher das immer wiederkehrende Motiv der Parteispendenfinanzierung, also Leute, Politiker oder Politikerinnen, die zugunsten ihrer Parteien Vorteile gewährt haben. Wir haben oft natürlich bei den politischen Skandalen so das Machtmotiv. Also kann jemand persönlich vorankommen, indem er sich versucht, so in den Graubereichen von persönlichen Netzwerken und Vorteilsnahme irgendwie zu positionieren. Aber interessant ist ja, dass gewissermaßen diese Korruption, zumindest in der Bundesrepublik und auch im Vergleich zu anderen Ländern, gar nicht so das entscheidende Moment oft waren bei den politischen Skandalen. Nicht?
Sondern?
Wir hatten die Schatten der Nazi-Vergangenheit in den ersten beiden Jahrzehnten der Bundesrepublik, wo die zum Beispiel beim Umgang mit dem Staatssekretär Globke, einem der engsten Vertrauten von Konrad Adenauer, eine große Rolle gespielt hat. Wir hatten die Spionageaffären, natürlich immer auch im Spiegel des deutsch-deutschen Konflikts und des deutschen Verhältnisses. Und wir hatten diese Machtthemen, nicht? Sowohl bei Franz Josef Strauß als auch bei Kohl. Und wir hatten aber auch immer sehr unterschiedliche Strategien, wie Politiker mit Skandalen umgegangen sind. Von volle Offensive, Strauß, zu sagen, Freunde, ich muss das hier machen, weil ich stehe auf der richtigen Seite der Geschichte und ich muss mich gegen die Anwürfe der linken Kampfpresse wehren, versus Kohl, der das ja immer so ganz geschickt ausgesessen hat.
Ist denn eine Gesellschaftsordnung wie die, in der wir leben, also eine demokratische, offene, liberale Gesellschaft, ist die anfälliger für Korruption als andere Gesellschaftsformen?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also für Korruption nicht, also auch im Gegenteil, also in autokratischen oder gar diktatorischen Regimen gibt es in der Tendenz deutlich mehr Korruption. Nicht? Also auch China hatte und hat ja ganz, ganz intensiv mit Korruption zu kämpfen. Und dann gibt es immer wieder diese Säuberungswellen und so. Aber per se erstmal ist der Rechtsstaat und der demokratische Rechtsstaat ja überhaupt alleine fähig, tatsächlich Skandale zu produzieren. Der Skandal ist ja ein reinigendes Ritual der Demokratie, in dem sich die Demokratie versichert, in der Regel im Zusammenspiel mit der Justiz und mit der Öffentlichkeit, sagt es, unsere Demokratie, unser Rechtsstaat funktionieren. Und überhaupt nur deshalb gibt es den Skandal, weil es eben ja eine Öffentlichkeit gibt, eine Presse gibt, eine Justiz, Justiz gibt, die sagt, Sauereien, die bei uns vorkommen, die fliegen bei uns wenigstens auf und werden dann justiziabel geahndet.
Also Skandale passieren ja dennoch immer wieder, auch wenn sie immer auffliegen und Menschen dafür ins Gefängnis gehen, Geldstrafen zahlen müssen. Es passiert ja immer wieder.
Ach, die Behauptung, dass Menschen nichts daraus lernen, die müsste man dann vielleicht auch mal auf den Prüfstand stellen. Im internationalen Vergleich ist die Bundesrepublik bis heute relativ unauffällig gegen große Skandale gewesen. Und insofern, im Übrigen ist das ja auch normal. Also es ist ja, wäre ein irgendwie überraschendes Menschenbild, dass neue Akteure auf der politischen Bühne plötzlich immer moralisch und juristisch sauber handeln. Das steckt ja nun mal im Menschen drin. Und die entscheidende Frage ist eigentlich nicht, ob Menschen das versuchen, sondern die entscheidende Frage ist, ist ein System fähig, mit diesen kriminellen oder sonstigen Fehlleistungen von Menschen so umzugehen, dass sie eben diese Versuche, die Demokratie zu betrügen, ahnden und mit ihr umgehen können.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie diese Frage klar mit Ja beantworten bei uns in Deutschland, richtig?
Nicht, natürlich nicht klar. Also im internationalen Vergleich ja. Nicht? Wir haben in den USA einen Ex-Präsidenten, der die Verfassung über den Haufen werfen möchte, der quasi einen semi-bewaffneten Aufstand gegen seine Wahlniederlage organisiert. Und dieses System ist nicht fähig, die Person daran zu hindern, mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder Präsident werden zu können. Oder wir haben in Italien oder in Frankreich auch den Fall gehabt, dass im Grunde die ehemaligen Ministerpräsidenten oder Staatspräsidenten tatsächlich verurteilt wurden für kriminelle Handlungen. Und so weit ging es bei uns bis dato nicht. Im Übrigen, man kennt ja auch immer nur das, was rauskommt. Ne? Theoretisch ist es ja auch denkbar, dass wir in einem hochkorrupten Land leben, aber es hat halt noch keiner gemerkt. Das ist ja theoretisch auch denkbar, es ist nur nicht sehr wahrscheinlich.
Dass es noch nicht aufgeflogen ist.
Ja.
Was würden Sie denn sagen, welchen Schaden richten politische Affären an in der Gesellschaft?
Sie untergraben erstmal das Vertrauen in den Rechtsstaat und das Vertrauen in die Institutionen dieses Staates. Und dieses Vertrauen kann dann wiedergewonnen werden, wenn der Rechtsstaat und wenn die Institutionen fähig sind, mit diesen Fehlleistungen oder mit den kriminellen Handlungen dann so umzugehen, dass man im Nachhinein den Eindruck hat, na, sie wurden wenigstens anständig dafür bestraft und es wurde Vorsorge getragen, dass zumindest die gleiche Form der Korruption nicht mehr so leicht möglich ist. Nicht? Wir hatten bei den Parteispendenaffären ja immer im Nachhinein den Effekt, dass das Parteispendengesetz verschärft wurde, versucht wurde, Schlupflöcher zu schließen oder die Grenzen der möglichen legalen Parteispenden runterzusetzen und die Transparenz zu erhöhen und so weiter. Und das ist natürlich per se erstmal die richtige Reaktion des Rechtsstaats.
Thomas Ramge war das. Er ist Autor und Journalist und hat über die großen Skandale in Deutschland publiziert. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Ramge.
Sehr gerne.
Matthias, Bestechlichkeit auf der einen Seite, Bestechung auf der anderen Seite. Das wird es ja wahrscheinlich immer wieder geben. Aber was kann man denn tun, um das so wenigstens ein bisschen einzugrenzen?
Na, ich denke mal, man sollte so etwas fördern wie Transparency International. Also man muss aufdecken die Verquickung zwischen Lobbyisten und Politik, die Geldströme von der Industrie in die Politik oder zu einzelnen Politikern. Man muss Fehlentwicklungen öffentlich machen und bei Fehlverhalten wirklich harte Strafen aussprechen und durchsetzen. Das gilt übrigens nicht nur für die Politik. Korruption gibt es auch bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufträgen, zum Beispiel im Bausektor. Und der Kampf dagegen, der ist genauso wichtig. Also, öffentlich machen von Unregelmäßigkeiten oder Skandalen, Schwachstellen im System aufdecken und nicht nur die Einzelfälle bekämpfen.
Das war eine Stunde History über die Flick-Affäre vor 50 Jahren. Und in der nächsten Sendung, da gibt es eine Kooperation mit einem anderen Podcast von Deutschlandfunk Nova, nämlich mit Update Erde. Und es wird gehen um die Geschichte der Weltklimakonferenz.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.